Der Thema heute ist starke Fundamente. Starke Hände halten uns. Wir werden von Gott gehalten und von Gott getragen, von Gott geführt. Und darüber möchte ich einfach sprechen. Du wirst von Gott gehalten auf Schritt und Tritt. Starke Fundamente, das ist mein Thema. Du brauchst einen soliden Untergrund. Ich weiß, wir wollten mal ein Häuschen kaufen oder eine Eigentumswohnung kaufen. Und da hat uns jemand etwas angeboten und dann... Ja, da waren links und rechts noch Nachbarn, die haben noch gar nicht angefangen zu bauen und da sollte unser Haus schon gebaut werden. Und dann haben wir den Nachbarn noch mal ein bisschen nachgefragt, warum baut ihr nicht? Dann sagte, wissen Sie, der Untergrund, das ist alles Sumpf. Da müsste man einfach Fundamente reinlassen, 10, 15 Meter in die Erde und dann darf man erst weiterbauen, Fundamente. Und da weiß ich, was, worauf es ankommt. Es ist nicht zu spielen mit Fundamenten. Wenn du die Fundamente falsch berechnest, dann senkt sich das Haus. Denk an den schiefen Turm von Pisa. Auch, da waren die Leute auch so schlau. Schnell in die Höhe, was Wunderbares aufbauen und dann sinkt es. Und dann senkt sich das alles. Ganz herzlich eingeladen in den nächsten Veranstaltungen hier. Wir haben bald Heiligabend, am Mittwoch um 16 Uhr. Da lade ich euch herzlich ein. Morgen wird das Thema sein, Zeichen und Wunder begleiten das Leben Jesu. Die Engel, die Sterne und so weiter. Alles arbeitet zusammen auf die Erscheinung des Sohnes Gottes. Und dann, als Jesus hier auf dieser Erde ging, da bebt die Erde, da verdunkelt sich die Erde, da passiert so viel Negatives, wo die Menschen erschrecken, der Vorhang im Tempel zerreißt. Also Zeichen begleiten das Leben Jesu. Also darüber werde ich sprechen und ich lade dich herzlich ein für morgen früh 10 Uhr. Starke Fundamente. Unser Leben ist ein Haus. Und das Fundament ist so wichtig. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es ist so wichtig, dass wir von Anfang an eine solide Grundlage für unser geistliches Leben legen. Ich lese in 1. Korinther Kapitel 4 von Vers 9, da heißt es, ihr seid der Bau Gottes. Ich habe nach der Gnade Gottes gegeben und den Grund gelegt. Ein anderer hat darauf weitergebaut und wenn jeder sehe zu, wie er baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So, der Grund ist so wichtig, dass der Grund gelegt ist. Paulus sagt, ich habe den Grund gelegt. Und dann soll jeder darauf zusehen, wie er darauf baut, wie er darauf arbeitet, was er darauf macht und wie die Sache ausgeht. Dann in Epheser lese ich weiter, Epheser 2, Vers 19. Da heißt es, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel, der Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt ist, seinem heiligen Tempel des Herrn. Durch ihn werdet auch ihr erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also das Fundament. Und hier wird gesagt, was die Fundamente sind. Apostel, Propheten. Und ich möchte sagen, auch für uns als Gläubige ist das Alte Testament auch ein Fundament. Das ist natürlich nicht die Grundlage meines Glaubens, aber um das Neue Testament zu verstehen, muss ich das Alte Testament kennen. Warum ist Jesus geboren? Warum muss er sterben? Was ist das Gesetz? Was ist Fluch und was ist Gnade? All diese Dinge muss ich kennen, muss wissen. So, es ist wichtig zu wissen, an was ich glaube, an wen ich glaube und warum ich glaube. Nur nebenbei, unsere Glaubensfundamente, die müssen stimmen. Wenn da irgendetwas übersprungen wird, etwas nicht gemacht wird, verstehe, wenn du einmal nicht in der Schule warst, 3, 4 Wochen, und dann, die sind schon weitergegangen mit ihrem Programm, ob es jetzt Malrechnen ist oder Bruchrechnen ist oder was weiß ich, verstehst du, da hast du eine Lücke. Und es ist schwer aufzuholen, diese Lücken. Die Basis muss stimmen, die Grundausbildung, das ist Grundwissen. Der Untergrund, der Unterbau muss stimmen, sonst kriegen wir eine Schieflage. Und viele Menschen in unseren Tagen, geistliche, also religiöse Menschen, gläubige Menschen, haben eine Schieflage. Wenn du so durch die Landschaft fahren würdest, du würdest laute schiefe Türme sehen. Weil sie falsch gelehrt sind, falsch die Dinge geschluckt haben, falsch aufgenommen haben. Wer an dem Fundament spart, der spart am falschen Ende. Das Fundament ist A und O. Verstehst du, wenn die Fundamente nicht richtig gelegt sind, dann plötzlich kommt Wasser von unten hoch. Und du wunderst dich, warum ist der Boden nass? Es gibt so viele Erfahrungen vom Fundament her. So, das Dach, wenn das Dach mal schief und krumm ist und was falsch gemacht wird, das kannst du wieder abdecken und neu decken. Aber wenn die Fundamente nicht stimmen, du musst das ganze Haus abreißen und von vorne anfangen. So, auch in unserem geistlichen Leben. Ich mache einfach hier ein paar Statements heute. Es kommt darauf an, dass unsere Fundamente richtig sind und stabil sind und stark sind. Starke, gesunde Familien ist ein Fundament, ein gutes Fundament. Und ich habe gestern auch gesagt, die großen Firmenchefs, die fragen nicht, was kannst du, was hast du studiert, sondern die fragen in erster Linie, wie bist du aus dem Haus gegangen? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Familie gewesen? Denn so wird auch nachher dein Verhältnis sein zu deiner Firma oder zu den Leuten. Starke Fundamente. Was kann das sein? Gute Beziehungen. Gute Kommunikation. Liebe ist ein Fundament. Alles, du kannst viel machen, aber ohne Liebe ist alles für die Katz. Bildung und Wissen ist ein Fundament. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Für unser geistiges Leben ist das Wort Gottes, die Bibel, ein starkes Fundament. So viele Christen, die schmökern, lesen jeden Shit und schlucken alles in sich auf und nehmen alles in sich auf und sie haben die Bibel noch nicht gelesen. Denn anhand des Wortes Gottes werden die Dinge geprüft, ob es sich so verhält oder nicht. Und das Wort Gottes ist ein Fundament. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also ich bin so dankbar, dass ich das Wort Gottes durchlesen durfte und ich bin so froh, dass ich das verstanden habe, Stück weit. Und was ich nicht verstanden habe, das ist immer mir eingefallen und plötzlich ging ein Licht auf, plötzlich habe ich erkannt, das eine und das andere. So, Offenbarung ist ein Fundament. Und wir brauchen nicht nur das Logos, das geschriebene Wort Gottes, wir brauchen auch das Rhema, das inspirierte Wort Gottes. Der Heilige Geist ist ein Fundament. Ich liste jetzt nun mal die Fundamente auf. Hast du den Heiligen Geist? Als Paulus nach Ephesus kam, Apostelgeschichte 19, da sind nette Leute, liebe Leute, fromme Leute, religiöse Leute. Und dann sagt er, irgendwas ist faul bei euch. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Dann stellt er eine Frage im Raum, habt ihr empfangen den Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet? Und was sagen die? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wir sind getauft auf die Taufe des Johannes, aber vom Heiligen Geist haben wir keine Ahnung. Und du siehst, sie haben sich gewundert, warum, Paulus hat sich dann gewundert, warum die so und so gelagert sind, so esoterisch, spiritistisch, okkultistisch. Die haben lauter Schund und lauter Dreck aufgekauft und die mussten nachher den ganzen Berg Bücher verbrennen, um zu Hause aufräumen und den ganzen Wahrsager-Dinge aus dem Haus räumen. Und dann konnte erst der Heilige Geist wirken. Die Grundlage. Und ich denke, es ist sehr wichtig, die Offenbarung des Heiligen Geistes ist wichtig, dass man so gleich richtig startet. Ein guter Start ist ein halber Durchbruch. Deshalb, wir sollen an die Fundamente arbeiten und Dinge aufräumen, Dinge aufarbeiten gleich am Anfang. Und was du am Anfang nicht aufgearbeitet hast, dann schleppst du mit dein ganzes Leben. Und das belastet dich und da wirst du kaum fertig. Durch Jesus hat Gott uns den Grundstein gelegt, das Fundament, das ist die Erlösung. In keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Jesus ist also eine Grundlage. Jesus hat die Gemeinde gegründet, das Reich Gottes gegründet und wir sollen darauf weiterbauen, wo Jesus angefangen hat. Nicht, was du anfängst, sondern wie fängt Gott in deinem Leben an? Das ist sehr wichtig, wie fängt Gott in meinem Leben an? Und Gott macht 1 und 1 ist 2 und 1 ist 3 und 1 ist 4 und 1 ist 5. Und so geht es Stück für Stück weiter. So er fängt sehr sauber, sehr solide, in kleinen Schritten geht er Schritt für Schritt weiter. Und dann kann er sagen, mit gutem Gewissen, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. So das Fundament, die Grundlage. Wenn du die nicht hast, dann bist du immer in Schleudern. Ist das gut? Ist das der Wille des Herrn? Bin ich richtig? Liebe ich den Herrn? Hat er mir meine Sünden vergeben? Habe ich Frieden? Wenn das Fundament nicht stimmt, da kann der Bau, die Fassade wunderbar sein. Aber das Haus wird nach und nach Risse bekommen. Die Wohnung wird nach und nach Risse bekommen. Bevor ein Gebäude gebaut wird, man muss eine feste, starke Sache suchen. Wo ist der Fels? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. So viele Menschen, die bauen ihre Häuser auf Treibsand, auf Modeerscheinungen oder was auch immer ist. Fundamente sind wichtig, sonst hast du hinterher nur Mängel und viele Christen haben geistige Mängel, was sie vergessen haben, versäumt haben. Versäumt haben, die Leitung zu legen. Versäumt haben, bestimmte Dinge einzurichten. Und hinterher ist es einfach kompliziert. Darum bieten wir also Neubekehrten immer wieder, und das kannst du im Internet abrufen oder auch hier bestellen, CDs oder wie auch immer, Glaubenskurse. Wir bieten den Glaubenskurs an. Und in einem Glaubenskurs geht es einfach um ganz praktische Dinge. Das ABC. Wer das ABC nicht lernt, kann er nicht lesen und nicht schreiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir das geistliche ABC lernen, sonst sind wir nachher geistliche Analphabeten. Und eine Sache ist, Sünden bekennen. Das ist eine Grundlage. Bekenne deine Sünde und räume diese Sünde auf. Oder Bibellesen und Gebet ist eine Grundlage, ein Fundament, eine Andacht. Weißt du, die Familie bleibt zusammen, die betet und miteinander Andacht macht, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber du und dein ganzes Haus soll bekehrt werden, soll gerettet werden. Aber wenn du Larifari bist, oberflächlich bist, dann wundere dich nicht, dass deine Kinder von dir nichts wollen oder an dich nicht glauben und von dir nichts abnehmen. Deshalb, die Kinder gucken die Eltern an, beten die, lesen die Bibel, glauben sie an Gott, tun sie das, was die Bibel sagt. Die Kinder sind sehr gute Beobachter. Sind sehr gute Beobachter. Ich werde nie vergessen, als meine Eltern sich bekehrten, und ich bin sehr früh aus dem Haus gegangen als Ältester, und dann waren die jüngeren Geschwister zu Hause und die haben regelmäßig Hausandacht gemacht. Und meine Mutter, bevor sie die Kinder in die Schule schickte, hat sie mit jedem gebetet, jedem die Hände aufgelegt, meinen Geschwistern. Und dann sind sie losgerannt, wie die Hasen. Früher gab es noch die Tafeln mit Waschlappen so, und dann hing der Lappen noch raus und dann sind sie in die Schule geflitzt. Aber mit jedem wurde gebetet und die Mutter hat für jeden gebetet. Segne den, der hat jetzt heute Prüfung, der schreibt eine Aufgabe und der hat ein bisschen Schwierigkeiten, mit da und damit zu kommen. Es wurde in der Familie durchgebetet und Gebet ist, was die Familie trägt. Und deshalb sind alle meine Geschwister gläubig und dienen dem Herrn Jesus, vollamtlich oder auch nebenamtlich. Das ist jetzt vollkommen egal, aber sie dienen Jesus in irgendeiner Art und Weise. Aber die Grundlage war Hausandacht. Hausandacht. Wenn die Familie keine Hausandacht macht, wie soll die Familie wachsen? Du willst, dass deine Kinder gerettet werden, aber du lässt es schleifen mit dem Gebet. Oder eines Tages, da kommt mein Vater, und das hat mein Bruder mir erzählt, wir müssen am Tisch beten, Tischgebet. Und da fing es an, Tischgebet, dass man fürs Essen Gott dankt und dass man so viel hat und dass man satt wird und dass Gott das Essen gut anschlägt und das gut verdaut wird. All das, dafür muss man beten und Gott bitten. So, nur nebenbei. Grundlage. Eine andere Grundlage ist die Taufe. Eine Basis. So viele Leute glauben an den Herrn Jesus, die würden für Jesus durchs Feuer gehen, aber sind nicht bereit, nicht mal durchs Wasser zu gehen. Die Taufe, die biblische Taufe durch Untertauchen. Und dann diskutieren sie und was weiß ich. So eine andere Grundlage, ein anderes Fundament ist die Heiligung. Die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Was ist Heiligung? Heiligung ist, dass ich das ablege und das ablege, manche Untugenden beseitige aus meinem Leben und wir müssen daran arbeiten. Du bist gerettet mit einem Schlag, indem du an Jesus Christus glaubst, aber dann musst du die Dinge ablegen. Und so viel es an euch liegt, Frieden mit jedermann halten oder ja, Wiedergutmachung. Auch das gehört alles zur Heiligung. Das dann das Nächste, das, und ich habe eine ganze Menge von Fundamenten. Also ich weiß nicht, ob ich heute fertig werde, wenn ich sie alle aufliste. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass du weißt, was ist das Fundament für mein Leben. Vergebung ist ein Fundament. Wenn du nicht vergibst, brauchst du nicht erwarten, dass Gott dir vergibt. Nur als Beispiel, vergib, dann wirst du dir vergeben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine Grundlage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nicht nur, dass du in Zungen babbelst, verstehst du, in aller Liebe, Gott möge dich segnen, auch das ist schon was wert, aber vielmehr, dass die Gaben des Geistes zum Tragen kommen, dass du lernst, die Gaben des Geistes umzusetzen. Dann, die Gemeinde ist ein Fundament. Ich will meine Gemeinde bauen, in die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht zerstören. Eine sehr wichtige Grundlage im geistlichen Leben ist die Unterordnung. Die Unterordnung, untereinander. Jeder achtet den anderen immer höher und denke Gutes von ihm. So, Gebet ist eine Grundlage. Geben ist eine Grundlage. Viele möchten finanziell gesegnet, aber die sind faul zu geben. Das ist mein Geld. Ja, aber Gott möchte, dass dein Geld sein Geld ist und dass er einfach Ströme des Segens fließen lassen kann. Und bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Das ist eine Grundlage. Und ich weiß, als ich als Christ anfing, Zehnten zu geben, es war nicht leicht. von dem kleinen Verdienst als Pastor, dann noch den Zehnten geben. Verstehst du, das war wirklich hart, aber wir haben das durchgezogen. Lieber haben wir gehungert, habe ich gesagt, lieber Gott, aber wir geben den Zehnten. Einfach, wir bauen dein Reich dabei und wir dienen deiner Sache, der Gemeinde, und wir geben den Zehnten. Und manchmal haben wir Dürreperioden gehabt, aber Gott hat uns darin gesegnet. So, ist so wichtig, was man am Anfang nicht lernt. Lernst du nachher nicht. Psychologen sagen, ein Kind bis 3 Jahre lernt so viel, was er im Rest seines Lebens nicht mehr lernt. In 3 Jahren, die ersten 3 Jahren sind so wichtig im Leben eines Kindes. Das Kind lernt so viel in den ersten 3 Jahren seines Lebens. Da wird die Persönlichkeit gebildet. Hier lernt der Umgang mit sich selbst. Wie der Händchen, das spielt, verstehst du? Denkt er, warum ist hier mein Finger? Hier entdeckt er die Familie. Wer ist die Mutti und wer ist der Papa? Der eine hat eine dumpfe Stimme und der andere hat ein bisschen grellere Stimme. Wer sind meine Brüder und Schwestern? Hier entdeckt man seine Familie. Und ein Kind fängt in den ersten 3 Jahren irgendwo dazwischen, zweiten Jahr, also im ersten Jahr zu fremdeln. Auch das gehört dazu, dass man fremdelt. Wenn der Onkel kommt oder die Tante, die Fremden kommen, in den Arm nehmen, dann schreit der Bengel. Auch das gehört, wenn fremde Leute uns in die Hand nehmen. Niemand hat ein Recht auf uns außer Vater und Mutter. Das ist jetzt auf geistig auch übertragen. So, in den ersten 3 Jahren lernt man hören und sehen, obwohl man Augen im Kopf hat und Ohren. Aber man lernt zu entdecken, schwarz-weiß und dann bunt und dann, wer ist Vati, wer ist Mutti? Und dann lernt man die ganze Motorik, Hände und Füßchen zu gebrauchen, lernt man sich zu bewegen, zu krabbeln, sich auf eine Seite zu drehen und aufzustehen nachher und zu gehen. In den ersten 3 Jahren lernt man sprechen, vielleicht erst so ab ersten Jahr lernt man nur 2 Worte, Mama und Papa, und dann kommen ganze Sätze oder Silben dazu. Du lernst so viel, weißt du, in den ersten Jahren lernt man unheimlich viel, auch geistlich, was du hier verpenst und verpasst, also für den Rest deines Lebens verpasst. Paulus, als er dort in Damaskus war, das ist am dritten Tag schon, siehe, er betet. Und das war ein Erkennungszeichen für Ananias, der Mann ist auf dem Weg. Der Mann sucht Gott. So, hier lernst du, in den ersten 3 Jahren lernst du sprechen, also geistig übertragen, beten. Hier lernst du soziales Verhalten. Hier lernst du Grenzen zu kennen. Nein! Verstehst du? Nicht anrühren und du hörst auf die Mutter dieses Nein. In den ersten 3 Jahren macht das Kind Kinderkrankheiten durch. Und ich will nur sagen, das ist fundamental so wichtig. Wenn du keine Kinderkrankheiten geistlich durchgemacht hast, nachher, weißt du, im Alter, wenn du dann im Alter noch irgendeine dieser Kinderkrankheiten bekommst, dann gute Nacht dir. Ich habe mit 28 mal Mumps bekommen. Wisst ihr, was das ist? Furchtbar. Furchtbar. So, du lernst in den ersten paar Jahren und dann kommt diese psychische Entwicklung, dann lernst du Zeitgefühl, wann aufwachst und schlafen gehst. Du lernst die fundamentalen Dinge auch als Christ in den ersten 3 Jahren deines Glaubens. Da solltest du nicht gleich rausgehen und missionieren. Ich empfehle das nicht den Leuten. Gib Zeugnis, bekenn Jesus. Nein, schaff eine Grundlage. Und solange du keine Grundlage hast, da schmeißt dich in kleine Böe um. So in Matthäus 7, 24 sagt der Herr Jesus ganz genau, warum es wichtig ist, ein solides Fundament zu haben. Und wir sehen deshalb so viele gescheiterte Gläubige, gestrandete Christen, weil sie kein solides Fundament haben. Ich brauche das nicht alles, das macht schon alles der Heilige Geist. Nein, ich muss in den ersten Jahren so viel lernen in der Gemeinde, mir so viel sagen lassen. Unfundierte Christen werden meines Erachtens die ganze Endzeitstürme nicht überleben. Da lege ich die Hand ins Feuer, dass sie das nicht überleben werden. Die ganzen Endzeitnöte, die ganzen Erschütterungen, die Verführung, den Antichristen, die religiösen Verzerrungen, die ganze Trübsalzeit. Weißt du, wenn es in der Bibel schon heißt, wenn die Auserwählten kaum gläubig werden und gerettet bleiben und selig werden, wo will dann der oberflächliche, gleichgültige Mensch sein, der nicht gelernt hat, auf seine Füße zu stehen? Wenn schon am grünen Holz so getan wird, heißt es in der Bibel, wo will dann der dürre und trockene Christ hinkommen? So, wenn der Antichrist kommt, weißt du, und der Antichrist kommt schleichend, das merkst du gar nicht. Und der Antichrist ist schon bereits da, in Hochkonjunktur. Aber die Bibel sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, auf mein Wort geachtet hast, meinem Wort geglaubt hast, werde ich dich auch bewahren vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Weißt du, der ganze moderne Flugsand, weißt du, da, wunderbar, Herr, der Herr ist gut, wunderbar, Halleluja, davon kann niemand leben. Du musst in die Tiefe gehen, Wurzeln schlagen, ans Grundwasser kommen. Und dann kann eine Dürre kommen von mir aus. Da können Stürme kommen. Wir haben Palmen in der Wüste gesehen und das hat mich fasziniert. Und dann frage ich, wie können hier, da ist so weit und breit kein Wasser, wie können hier Palmen, wie kann hier eine Oase sein? Dann hat mir dieser Leiter dort erzählt, weißt du, Palmen lassen tiefe Wurzeln, manchmal bis zu 70 Meter tief, bis sie ans Grundwasser kommen. Und Geschwister, wir müssen unsere Wurzeln lassen, bis wir ans Grundwasser kommen. Und dann fließen Ströme lebendigen Wassers von einem. Dann erst. Aber mit der ganzen Wohlfühlreligion von heute kommst du nicht weit. Das ist alles nur Strohfeuer, nur Begeisterung. Wir brauchen den Heiligen Geist und nicht Begeisterung, Geschwister. Ein toter Glaube, nur Begeisterung, nur Rummel, hilft uns nicht. Weißt du, nur dieses Proklamieren und einfach was tun, dass mal im Augenblick was dran ist. Viele Sachen brauchen eine Vorbereitung, eine Vorlaufzeit. Viele mühen sich ab und plagen sich ab in der Situation, aber weißt du, solide aufbauen, das ist wichtig. Wir sind erlöst durch Gnaden und nicht aus Werken. Und auch die Gnade ist ein Fundament. Ich bin erlöst aus Gnaden. Ich muss nichts tun, der Heiland hat alles für mich getan. Verstehst du, ich muss mich nur in seine Arme fallen lassen und ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände des Herrn Jesus. So, wir werden aus Gnaden errettet, nicht durch Erkenntnis wie die Gnostiker, also die Religiösen damals in den Tagen der Apostel. Wir werden aus Gnaden errettet, nicht durch Bildung und Übung und Seminare. Wir können so viele Seminare abhalten. Wie gebrauche ich die Gaben und wie spreche ich in anderen Zungen, wie heile ich Kranke. Aber das bringt uns nichts. Der Geist Gottes muss mich berühren. Und wenn der Heilige Geist mich berührt, dann können Ströme lebendigen Wassers aus mir fließen. Wir sind errettet aus Gnaden und nicht durch Verstehen. Ich verstehe so vieles nicht und bin doch dabei. Und Gott wirkt trotzdem. Wir werden errettet nicht durch Leistung, sondern durch Erbarmen Gottes. Und Geschwister, so wichtig, dass wir die Gnade begreifen. Was ist die Gnade für mein persönliches Leben? Das ist ein Fundament. Du bist aus Gnaden gerettet. Martin Luther hat so lange gebraucht, bis er erfahren hat, was Gnade ist. Und dann hat er eine Reformation ausgelöst. Erlösung, wahre Erlösung dauert ein Leben lang. Die Bekehrung ist in 5 Minuten abgeschlossen. Die geht ganz schnell. Jesus, komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Der muss nicht große Beichte abhalten. Aber hinterher kann es sein, dass Beichte oder Sündenbekenntnis eine Notwendigkeit ist. Unsere Erlösung kommt und wird vollendet, wenn Jesus kommt. Jetzt bin ich noch mittendrin beim Trainieren, beim Üben. Der Gläubige muss ständig lernen, auf Jesus zu schauen. Und das ist eine Grundlage, ein Fundament. Immer wieder, Herr, was würdest du machen? Wie wirst du hier reden? Oder wie würdest du die Sache angehen? Wie wirst du hier Menschen dienen? Ständig muss man den Herrn fragen. Wir müssen auf Jesus schauen. Und wenn wir nicht auf Jesus schauen, dann kommen die Dämonen. Verstehst du? Und gaukeln uns was vor und erschrecken einen. Wir sollen einfach das Fundament haben. Ich bin erlöst. Meine Sünden sind vergeben. Und Satan, du hast kein Recht über mein Leben. Ich bin Jesu Eigentum. Das Kapitel ist abgeschlossen. Und jetzt fängt was Neues an. Meine Bibel sagt, ist jemand in Christo? Das ist ja nicht gleich neu. So viele Leute fantasieren, es ist alles neu geworden. Nein, ein Neues ist im Werden. Ein Neues ist im Werden. Das ist ein Keimling. Da geht es was raus und da wächst es, wächst und wächst. Und bis schließlich sich dann die Pflanze entfaltet, bis dein Leben sich entfaltet. Es ist vollbracht. Das ist unser Fundament. Es ist getan. Jesus hat gekämpft. Und wenn ich das kapiert habe, begriffen habe, er hat vollbracht, ich muss jetzt nichts mehr tun, mich anstrengen für meine Erlösung. Meine Schulden sind bezahlt. Es ist getan. Da muss ich nur einfach glauben und sagen, ja Herr, Amen. Aber jetzt, nachdem ich das begriffen habe und das gelernt habe, jetzt muss ich lernen, wie gehe ich damit um. Weißt du, dann musst du lernen, die Quittung zu gebrauchen. Es ist bezahlt. Der Teufel kommt und klagt dich an. Aber du musst immer wieder sagen, es ist bezahlt, ich zahle meine Rechnung nicht zweimal, dreimal oder viermal. Oder jede Woche, dass du wieder fordern kannst. Weißt du, es gibt so viele Leute, die Schutzgeld abfordern, auch hier in Wedding. Weißt du, die ganzen Läden, da wird Schutzgeld verlangt. Verstehst du? Es ist bezahlt, ich zahle dir nicht Schutzgeld. Ich stehe unter dem Schutz des Höchsten. Nur als Beispiel. Aber der Teufel möchte, dass du immer wieder bekennst und bekennst und bekennst. Dir sind alle Sünden vergeben. Weißt du, die Vergebung ist so ein Kapitel, das viele Leute lernen müssen. Der Herr hat alles getan, es ist geschehen und jetzt gehe ich nach vorne. Ich schaue nicht im Rückspiegel, schaue nicht immer, wer hinter mir her ist. Der Teufel ist immer hinter mir her und da soll er hin. Der Teufel darf nicht vor mir hergehen, der Teufel muss immer Satan hinter mir sein. Immer hinter mir. Und dort ist er gut aufgehoben. Dort soll er den Abfall beseitigen. Er ist dafür da, um die Abfälle zu beseitigen. Gott hat Tiere geschaffen zur Abfallbeseitigung. So, und die sind unreine Tiere, so ist auch der Teufel ein Unreiner. Es ist getan, es ist vollbracht. Glaube der Bibel, das ist ein Fundament. Glaube an die Taten Gottes, was er getan hat. Das gilt, das gilt. Und mehr als das, was du in der Bibel findest und dort dir gesagt wird, dort offenbart wird, wirst du nicht brauchen. Da ist alles drin und enthalten. Dann als nächstes ein Fundament, eine sehr wichtige Grundlage ist die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Römer 10, kannst nachlesen. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Also Predigt ist immer Rema. Das wird gesagt im Augenblick, das geht vorbei. Du schnappst was auf und das ist, was bei dir dann hängen bleibt. Und dann kaust du und arbeitest dann und sagst, was ist denn das alles? Die Predigt ist das gesprochene Wort. Und der Prediger spricht die Worte, die der Herr zu ihm gesprochen hat. Also ein guter Prediger wird nicht irgendetwas verzapfen, sondern ein guter Prediger wird das, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, was der Herr ihm gezeigt hat, was ihm groß geworden ist, was ihn persönlich womöglich betrifft. Und das wird er erzählen, das wird er sagen. Und das, was ihn berührt, das berührt auch die anderen. Denn wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. 99% sind wir alle gleich. Ist nur ein kleiner Prozentsatz, wo wir ein bisschen anders sind. Aber das, was mich betrifft, meine Kämpfe sind auch eure Kämpfe. Meine Sorgen sind auch eure Sorgen. Meine Anfechtung ist auch eure Anfechtung. So. Der Prediger ist der Bote Gottes, der Botschafter Gottes. Und das Hören und Sehen im Glauben ist so wichtig. Und wir werden aufgebaut durch Hören und Sehen. So wichtig, diese solide aufgebaut sein. Gott redet und Gott antwortet. In Lukas Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Also zu den Jüngern, die dann hinausgesandt worden sind. Und dann sagt im Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme. Also der Glaube kommt nicht durch Sehen. Da könnte gerade ein Toter auferstehen, würde sowieso nichts bedeuten. Aber du hörst die Stimme des lebendigen Gottes in deinem Herzen. Das passiert jetzt. Mit Augen sind wir verführt worden als Menschen. Schön anzugucken, fantastisch. Und wir werden durch Äußerlichkeiten, durch Sehen verführt. Aber wir werden geführt durch Hören, was der Geist sagt. Nicht, was seht zu, was passiert, sondern siebenmal in den Sendschreiben. Hört, was der Geist deren Gemeinden sagt. In Matthäus 7, da ist von diesem, was Jesus da sagt, auf Vers 21, hört, was ich euch sage. Hört, was ich euch sage. Hört. Wir müssen also zur Ruhe kommen, damit wir hören können. Auch wieder eine Grundlage. Ruhig werden, nicht stressig. Weißt du, wir können nicht so schnell im Stehimbiss beim lieben Gott essen. Da müssen wir ruhig werden, sich sammeln, sich konzentrieren. Wir brauchen Stille. Und Gott ist ein Freund der Stille. Einfach Stille sein. Im Schaukelstuhl sich hinsetzen, im Liegestuhl hinlegen oder auf der Couch sich hinflacken. Verstehst du? Und dann Stille sein. Einfach Stille sein. Und Gott redet in der Stille. Wenn du mit deinem Latein am Ende bist, wenn du nicht mehr weiter weißt. Weißt du, wir haben viel zu viel Hektik. Wir müssen stille werden. Wenn du in Matthäus 7 weiterliest, Vers 24, es reicht nicht aus, Gottes Worte nur zu hören. Es gibt so viele Vielhörer. Weißt du, die hören alle Predigten. Aber was der Herr sucht, sind Täter. Und der kluge Mann ist der Täter des Wortes. Nicht nur der Hörer. Der Hörer ist schon wichtig, aber der Klügere ist der Täter. Und das ist so wichtig, dass wir die Tat in unserem Leben haben. Und das ist eine Grundlage, wieder ein Fundament. Tut, was er euch sagt. Wunder passieren in unserem Leben und die sind alltäglich. Da müssen wir gar nicht groß beten. Du musst nicht beten, Herr, schenk mir jetzt ein Wunder. Tu das, was er dir gesagt hat. Und das Wunder ist perfekt. Das Wunder wird kommen. In der zweiten Etappe ist das Wunder da. Zuerst kommt Wasser, du füllst die Krüge mit Wasser. Da passiert das Wunder noch nicht. Das Wunder passiert erst, wenn er nachher im Kleinen dir nochmal was sagt. Und reich jetzt den Becher dem Speisemeister, wo du dich outen musst, wo bekennen musst und so weiter. Da passiert das Wunder. Also lass uns Täter des Wortes sein, die Predigt hören, glauben und das Umsetzen praktisch werden, was der Herr will und was der Herr sagt. Eine andere Grundlage, ein anderes Fundament ist die Offenbarung. Du kannst viel lesen, du kannst viel hören, du kannst viel lernen. Ohne Offenbarung wirst du nicht verstehen. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, lieber Petrus, sondern der Geist des Herrn. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns unseren Verstand, unseren Horizont erweitert und sprengt. Und das sind Glaubensfundamente, die mir am Herzen liegen. Du musst die Offenbarung haben, dass du ein Aha-Erlebnis hast. Aha, Mann, das ist so. Das habe ich gar nicht gewusst. Mir ist noch nie ein Licht aufgegangen. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern der Heilige Geist ist eine Person, eine Persönlichkeit, die Gottheit selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören und nicht nur, ich brauche Energie, Kraft. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Woher weiß ich das? Als der Ananias da sein Opfer da gebracht hat, sein Vermögen gebracht hat, dann sagt Petrus, Ananias, warum belügst du Gott? Warum betrügst du Gott hier? Und dann sagt er ein paar Sätze auch zu der Sapphira weiter, du hast nicht Gott, sondern den Heiligen Geist belogen. Also man kann eine Person belügen, eine Kraft kannst du nicht belügen, aber eine Person. Eine Person lehrt, eine Person führt, eine Person macht das und das. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist genauso eine Persönlichkeit wie Jesus Christus. Und deshalb, wir müssen eine Beziehung haben zu Jesus, zum Vater durch Jesus, aber auch zum Heiligen Geist, die ganze Trinität. Und der Heilige Geist ist hier für diese Erde, für diese Welt zuständig. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nö. Und viele wollen den Heiligen Geist gar nicht. Und manche sagen, ich habe den Heiligen Geist bekommen, als ich gläubig wurde. Jawohl, das wäre schön, wenn das so wäre. Die meisten sind nicht mal getauft, als sie gläubig wurden. Die meisten, die haben gar keine Ahnung, als sie gläubig wurden. Die haben nur Jesus angenommen. Und das ist alles. Aber du hast noch lange nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Jesus, wie war es bei den Aposteln? Die waren 3 Jahre lang mit Jesus zusammen und haben noch nicht den Heiligen Geist gehabt. Die mussten 10 Tage warten, bis der Heilige Geist kam. Bis der Heilige Geist die Hausaufgaben gemacht hat bei denen. Die Trinität, das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Ich glaube an den Heiligen Geist. So, der dreieinige Gott, wer ihn ablehnt, der verstümmelt die Gottheit. Ich glaube an Jesus. Aber dem fehlt etwas Entscheidendes. Der Heilige Geist, diese Person, die dich korrigiert, die dich ermahnt, der dich tröstet, der dir beisteht, der bei dir bleibt ewiglich. In der Erlösung ist der dreieinige Gott aktiv. Und der Vater sandte Jesus. Jesus gab sein Leben. Als er im Garten Gethsemane war, weißt du, Jesus ist Gott. Und er unterstellt sich Gott, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott ist größer als der Herr, als er hier auf dieser Erde war. Und Jesus redet und sagt, der Vater ist größer. Der Vater hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. So, wir brauchen die Gottheit in der Erlösung, in unserer Zubereitung für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Weitere Fundamente, und da sind sehr viele Charismatiker und Pfingstler hier vergiftet worden von den Freimaurern. Die Freimaurer haben sich entschlossen, einfach durch Chorus und Lieder und so weiter, 3 Sachen zu entfernen. Den Namen Jesus, das Blut Jesu und das Kreuz Jesu. Verstehst? Ohne Kreuz können wir nicht erlöst werden. Und ohne Blut Jesu gibt es keine Versöhnung. Und in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und deshalb, wenn das alles entfernt wird aus unserem Wortschatz, aus unseren Liedern, aus unserer Sprache, weißt du, das Kreuz wird auf die Seite geschoben. Jetzt kommt ein Regenbogen, New Age-Zeichen. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Denen, die da gläubig werden. Und ein Ärgernis für die, die verloren gehen. Ohne Kreuz gibt es keine Erlösung, keine Versöhnung, keine Sündenvergebung. Der Name Jesus ist so wichtig. In dem Namen Jesus. Alles, was ihr bittet, in meinem Namen. Jesus hat extra betont. Und wir müssen wieder zurück zu der Old-Time-Religion, zu der alten Religion. Von damals, was gut für Petrus war, was gut für Johannes war, was gut für die Aposteln war, was gut für die Gläubigen in den ersten Jahrhunderten war. Und wir müssen zurück zu dieser alten Religion. Nicht zu der modernen Religion. So. In Philipper Kapitel 2, Vers 6, da ist von Jesus, er war göttlicher Gestalt. Aber er war nicht selbstsüchtig, Gott gleich zu sein. Nein, er hat wie ein Sklave sich entäußert, er erniedrigte sich, er diente Gott und so weiter. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben. Und dieser Name Jesus, nicht irgendwie Yeshua, Meschia und was weiß ich, was für sonstige Phrasen. Sein Name soll Jesus sein, haben die Engel gesagt. Und nicht irgendwie, weißt du, zu entkräften und irgendwie zu deuten. Wir sind erlöst durch den Namen Jesus. In keinem anderen Namen ist Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben als der Name Jesus. Und die hohen Priester fragen da, mit welcher Macht, in welcher Autorität, durch was hat das gewirkt? Und die haben gesagt, im Namen Jesus. Du siehst, der Teufel hasst den Namen Jesus. Du kannst von Gott sprechen, Allah, Buddha, Konfuzius, all die Religionen, all die Phrasen, du kannst sprechen. Aber sag Jesus, da fangen die Leute tot um. Jesus, der Teufel hasst den Namen Jesus. So, aber er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Gestern habe ich über meinen Freund gesprochen, Jesus. Ich bin ein Freund von Jesus. Weißt du, er ist mein Vertreter bei Gott, mein Fürsprecher bei Gott, mein hoher Priester. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, der Vater wird es euch geben. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr habt noch nicht in meinem Namen gebeten, hat der Herr Jesus im Johannesevangelium gesagt. So, Jesus stellt die Verbindung zwischen Vater und uns. Ein anderes Fundament, ein ganz sehr wichtiges Fundament für unser geistliches Leben ist Jesus und der Heilige Geist. Aber dann die Anbetung. Geschwister, die Anbetung ist A und O. Ist wichtiger wie studieren, ist wichtiger wie predigen, ist wichtiger wie irgendwelche religiösen Aktivitäten. Weißt du, Anbetung, Anbetung der Gottheit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Weißt du, das ist, was uns Zugang zu Gott verschafft, Anbetung. Du da, verstehst du, da wirst du vor dem höchstens eine Tracht Prügel kriegen, wenn du zu Gott so gehst. Du, gib mir das. Nein, wir sollen lieber heilen. Oh, Halleluja. Verstehst du? Zu der Majestät, ich meine, und der christliche Glaube kommt aus dem Orient. Da haben sich die Leute auf den Boden hingeworfen. Die lagen vor dem Kaiser, bis der Kaiser zeigte, kannst aufstehen und kannst dein Anliegen vortragen. Wir kommen zu Gott so, ja, wie zu einem Lumpen. Wir sollten Ehrfurcht vor Gott haben. Anbetung hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Der heilige Gott. So, Gott hat Sprechstunde für uns, er hat Zeit für uns, er nimmt sich Zeit und er opfert seine Zeit für dich und so weiter, aber wir müssen ihn anbeten. Gott sucht Anbeter, liebe Geschwister, und das ist ein Fundament für unseren Glauben. Warum wir nicht weiterkommen, ist, weil wir nicht anbeten. Wir betteln. Gebet ist betteln. Gib das, gib das, gib das, mach das, mach du und so weiter. Nein, Gott will angebetet werden und dann fällt dir so viel zu. Fällt dir alles zu, was du brauchst. Wir haben eine Geschichte in der Bibel. Da ist der Großgrundbesitzer natürlich sehr antisozial. Da ist dieser Grundbesitzer da und da der Knecht kommt nach Hause, dann sagt der Herr zu diesem Knecht, du servier mir, bedien mich. Verstehst du, obwohl er schon sehr viel gearbeitet hat. Und der bedient seinen Herrn und macht alles und so weiter. Und dann der Herr putzt sich ab und sagt, so mein Knecht, jetzt kannst du auch was essen. Und mir ist etwas groß an dieser Geschichte. Wenn der Herr zufrieden ist, können wir den ganzen Tisch leer putzen. Wenn der Herr richtig bedient, geehrt wurde, ihm richtig serviert wurde, wenn er richtig angebetet wurde, dann bleibt dir so viel auf dem Tisch des Herrn. Und jetzt, mein Knecht, bedien du dich, sätte du dich und ja, iss so viel du willst. Johannes 4, Vers 23. Aber es kommt die Zeit, sagt Jesus zu der Samariterin, aber es kommt die Zeit, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht mehr in Jerusalem und nicht mehr in Samaria, in Gerizim oder sonst wo in Mekka oder in Rom. Nein, sie werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir werden alles und wir erreichen alles und Gott gibt uns alles durch die Anbetung. Und weißt du betest Gott an und plötzlich fragt er, du hast ja gar keine Schuhe an. Verstehst? Und dann sorgt er, dass du Schuhe bekommst. Oder du betest Gott so an, verstehst, in deiner Einfalt. Und dann sagt er, du hast gar keinen Schmuck. Du musst ein bisschen schöner aussehen. Und dann sagt er, hol es aus meiner Schatulle. Durch deine Betung. Wenn wir hier von uns wegschauen und nur noch den Herrn sehen, das ist Anbetung. Sich selbst nicht mehr sehen, sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Weißt du, ist es egal, ob du was zu essen hast oder nichts zu essen hast. Wenn du verhungerst und stirbst, bist du schneller beim lieben Gott. Verstehst du? Ich übertreibe das nicht, aber wir haben da so einen Vorbehalt. Weißt du, unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. In aller Liebe. Also Anbetung ist einfach Gott groß machen, Gott ehren. Der christliche Glaube ist nicht nur, dass ich triumphiere. Nein, christlicher Glaube ist Demut. Oh Gott, du bist groß. Nicht ich. Nein, du, mein Herr. Der Herr ist mein Hirte. Und dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Weißt du, wem das Wasser bis zum Hals steht, der kann nicht mehr richtig singen und loben und preisen. Der kann nur noch stöhnen. Kann sagen, oh Herr, hilf mir. Danke, Herr, du bist da. Wo bist du, Herr? Weißt du, wenn du das Wasser dir bis zum Hals steht, dann nützt dir das der frömmste Lobgesang nicht und so weiter. Da kannst du nicht mehr. Da kannst du nur sagen, oh Herr, ich liebe dich. Und dann gehst unter. Ich werde nie vergessen, es war auf einer Konferenz, da betete jemand und konnte nur sagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Oh Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Und plötzlich daneben, der das hörte, dass diese Person sagt, ich liebe dich, Herr, kniet sich auch hin. Oh Herr, ich liebe dich auch. Am Schluss kniete die ganze Gemeinde. Und die ganze Gemeinde hat nur eins gesagt, ich liebe dich, Herr. Irgendjemand muss in der Anbetung den Anfang machen. Weißt du, du musst nicht kümmern und denken, wer macht das jetzt, wer betet jetzt Gott an, wer liebt den Herrn. Der Herr hat den Petrus gefragt, liebst du mich? Du, Petrus. Ja, der Herr, du weißt es. So, danken ist ein Fundament. Fang an, versuch's mal mit danken. Und das ist ein Teil der Anbetung. Bedank dich beim Herrn für das alles, was er schon in deinem Leben getan hat, der dir deine Sünden vergibt, deine Gebrechen heilt. Hast du dich bei ihm schon bedankt? Und je mehr du dankst, ihn anbetest, desto mutiger und kühner wirst du. Bedank dich bei denen, die dir geholfen haben. Weißt du, wie bedankt man sich bei Gott? Nicht, weil du nur hier nach vorne kommst und sagst, danke Jesus. Fang an, auch denen zu danken, die dir Gutes getan haben. Die dir Gutes gewünscht haben. Die dir Gutes zugeredet haben. Die dir Mut gemacht haben. Fang an, denen zu danken und sagen, danke, dass du mich angerufen hast. Sonst wäre ich verzweifelt. Deine Stimme hat mich wieder aufgerichtet. Aber das war die Gottesstimme, weil du Gott gehorcht hast. Bedanke dich bei allen. Und ich möchte das, was ich gestern und am Mittwoch auch schon drüber gesagt habe. Bedanke dich bei allen, die dir Probleme machen. Bei den lieben Geschwistern, bei diesen Scheinheiligen, bedank dich bei den Scheinheiligen. Bedank dich. Weißt du, gerade bedank dich bei denen, die dich verlassen haben, die dich verraten haben. Weißt du, aber das hat dich wachsam gemacht, das hat dich auf deine Beine gestellt, das hat die inneren Kräfte in dir aktiviert, die Enttäuschung. Bedank dich bei denen, die dich enttäuscht haben. Bedank dich bei allen, die dich verletzt haben. Denn sonst wärst du nie eine Perle geworden. Aber gerade durch die Verletzung, durch das Eindringen in dein Leben, bist du etwas geworden zur Ehre Gottes. Dieser Schmerz, das hat dich wachsen lassen. So, diese Leute, die so viel Negatives an dir getan haben, die haben Heiligung bei dir bewirkt. Dass du gesagt hast, oh Herr, ich habe nur dich, ich kümmere mich nicht mehr um die Leute. Die sind mir vollkommen egal. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist, wie du heiliger und heiliger wirst, auf Gott bezogen, mit Gott wandelst und mit Gott lebst. So die, die dich so verklagt haben, die dich verdammt haben, die haben dich klug gemacht und festgemacht und dir die Augen geöffnet für dich. Was brauche ich eigentlich, um selig zu werden? Die sind es. Du verdankst den negativen Menschen. Und ich sage dir noch etwas, bitte erschrick nicht, du verdankst dem Teufel unheimlich viel. Nicht nur dem lieben Gott und dem Heiligen Geist, sondern auch dem Teufel, der dich buchst. Satan schlägt mich mit Fäusten. Hör mal, das hat Paulus durchlebt. Aber das hat ihn festgemacht. Satan schlägt mich mit Fäusten. Er ist stabil geworden. Und dann hat er mit Gott mehr geredet, sich Zeit für Gott genommen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Es sind Fundamente, die ich dir weitergeben möchte, die dein Leben neu ausrichten. Die zeigen dir, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt, was du wirklich brauchst und was wirklich weiterhilft und wer deine wahren Freunde sind. Der kluge Mann baut sein Haus auf dem Fels. Dieser Grund ist wichtig, dieser Fundament. Und da kann der Sturmwind kommen und da kann der Platzregen kommen und dann kann kommen, was da will. Du überlebst es. Und nicht nur das. Weißt du, gerade im Orient, wenn du diese Natursteine nimmst, um Haus zu bauen, diese Natursteine, je mehr Regen draufkommt, desto mehr wird es ausgewaschen und da verkalkt alles und verbindet sich alles und vereinigt sich alles. Da wird plötzlich das ganze Haus ein Fels. Das ganze Haus, verstehst du, je mehr es regnet, je mehr es schüttet, je mehr Unwetter da sind, Wind, und dann trocknet es wieder aus und dann regnet es wieder am nächsten Monat und dann wieder wird alles weich und das vergittert. Du wirst richtig gefestigt. Deshalb, wenn du das Fundament hast, dann machen die Stürme dir nichts mehr aus. Die bösen Leute machen nichts mehr aus. Das Negative richtet dich nicht zugrunde. Im Gegenteil, es macht dich fest und stabil. Halleluja. Amen. So. Das Haus soll befestigt werden. Nicht nur unten, sondern auch von außen her. Befestigt. So. Das ist so wichtig. Das Geheimnis ist eigentlich, man wird aufgelöst, man wird erweicht oder aufgeweicht und dann verkittert man sich wieder. Verklebt wieder. Und das auf ganz natürliche Art und Weise, denn im Orient werden die Häuser nur Stein auf Stein draufgeschichtet. Es gibt so viele Dinge, was Fundamente ausmachen. Wenn dein Fundament unten stimmt, wird es auch nach und nach drumherum alles stimmen in deinem Leben. Wenn dein inneres Leben stimmt, stimmt auch dein äußeres Leben. Wenn du überleben willst, die Stürme, die Gefahren und alles, was so kommt und vorgesehen ist, dann brauchst du starke Fundamente. Und ein starkes Fundament ist der Wille Gottes. Find immer heraus, was ist der Wille Gottes für dein Leben. Weißt du, zuerst einmal, ich bin von Gott gewollt. Das ist der Wille Gottes zuerst einmal. Nummer eins. Ich bin von Gott gewollt. Das musst du hundertprozentig wissen. Egal, was da kommt, was da passiert, ich bin von Gott gewollt. Gott will mich. Er trägt mich. Er kümmert sich um mich. Und ich bleibe bei diesem guten Herrn, der gut mit mir meint. Das ist ein Fundament, der Wille Gottes. Und deshalb hat Jesus auch im Garten Gethsemane gesucht, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott trägt diesen Herrn Jesus nachher durch. Der Engel stärkt ihn, der Herr steht ihm bei und am Kreuz hängt er und dann kann er ganz bewusst in der Hände des Vaters seinen Geist befehlen, kann vergeben. Erst wenn du von Gott getragen bist, wurdest, und von Gott, und weißt, ich bin im Willen Gottes, dann kannst du vergeben. Solange du nicht weißt, ich bin im Willen Gottes, kannst du nicht am Kreuz hängen und sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre Heuchelei. Das wäre Lug und Trug. Aber du hast dich in die Hände Gottes fallen lassen, und du weißt, ich werde von Gott getragen. Seine Hände tragen mich, sie sind so stark. Diese Hände, die den Kosmos halten, die halten auch mich. Und werden mich, kleines Würmchen, Stäubchen, auch noch aushalten. Ein anderes Fundament ist das Volk Gottes. Es ist so wichtig, dass du zum Volk Gottes gehörst. Dass du nicht irgendwo gehörst, wo du gar nicht hingehörst. Weißt du, in der Psalm 1, damit beginnt die ganze Anbetung, die ganze Heiligung. Da beginnt das ganze geistliche Leben. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Du kannst nicht vermeiden, dass du in der U-Bahn mit dem Spötter nebenan sitzt. Verstehst du? Oder sonst was. Aber was du in deiner Freizeit machst, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen, wo die Geistlosen sitzen, wo die Ungläubigen sitzen. Die ziehen dich runter. Ganz arg wichtig, das, was wir uns den Gotteskindern am Anfang lehren mit ihrem Glauben, das ist so wichtig. Trennt euch von der Welt. Und die ersten zwei Schöpfungsakte Gottes waren, nachdem er sagte, es werde Licht, und Gott schied Licht und Finsternis. Und Gott schied Feste und die Wolken. Und Gott schied. Gott trennt. Oder die zwei wichtigen Schöpfungsakte Gottes in unserem persönlichen Leben ist, Gott trennt uns, Gott nimmt uns raus vom Pöbelvolk. Holt uns raus aus diesem Dreck, dieses Trennen. Wenn wir uns nicht trennen, und das ist meine Entscheidung, ich trenne mich. Ich will mit diesem Club nichts mehr zu tun haben. ich gehöre jetzt Jesus. Und der Herr muss mich kennen und er muss sehen, ich habe mich getrennt. In 2. Mose Kapitel 19, Vers 4 und folgende Verse. Mose soll den Israeliten sagen, ich habe gesehen, was die Ägypter, was der Herr bei den Ägyptern getan hat. Und dann heißt es, ihr habt gesehen, und euch habe ich auf Adlersflügel getragen. Euch habe ich durchgetragen. Und hört jetzt auf meine Stimme, meine Kinder, sagt der Herr hier den Israeliten, 2. Mose 19. Jetzt achtet auf meine Stimme, auf meinen Bund und haltet meinen Bund. Ihr seid ein besonderes Volk. Ihr seid mein besonderes Eigentum. Geschwister, es ist so wichtig, dass ich mich trenne. Weißt du, als ich Christ wurde, ich musste mich auch von meinen Freunden trennen. Ich konnte da nicht mehr und dort nicht mehr mitmachen, in dem Verein und dem Verein. Ich war in viele Vereine, war aktiv. Ich war keine Schlafmütze. Ich war in so vielen Vereinen aktiv, vor allem politisch. Das hat mich fasziniert. Politik faszinierte mich damals. Und das habe ich, nein, jetzt bin ich Christ. Ich bin sogar aus der Gewerkschaft ausgetreten. Und weißt du, da gab es einen Skandal, dass man, wie kann man jetzt aus der Gewerkschaft, du hast es mit aufgebaut, warst hier mit verantwortlich. Ich habe gesagt, nein, Christen streiten sich nicht mehr. Christen, wenn sie fleißig arbeiten, sie kriegen ihren Lohn, was weiß ich, das war meine damalige Einstellung und so weiter. Ich bin dann aus der Gewerkschaft ausgetreten und so weiter. Und dann kamen meine Freunde und meine Kumpels und die haben gesagt, das ist alles Strohfeuer. Aber ich bin Gott so dankbar, dass der liebe Gott so viel Stroh hat, dass er bis heute heizen kann damit. So, aber jetzt, hier, 2. Mose 19 von Vers 4 ab. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern ein besonderes Eigentum sein. Und das solltest du bewusst werden, ich bin was Besonderes. Ich bin kein Deutscher, kein Amerikaner, kein Franzose. Ich kann alle Staatsbürgerschaften haben, aber ich bin was Besonderes jetzt, bin voll Gottes. Mir gehört, sagt der Herr, die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und einem heiligen Volk sein. Gott hat bisher her dich gebracht und jetzt du bist was Besonderes. Werde dir dessen bewusst. Besonders. Und ich werde noch sagen, warum das so wichtig ist. Du musst wissen, ich bin ein Auserwählter Gottes. Und wer kann und darf die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer kann sie von der Liebe Gottes trennen? Ich bin ein Auserwählter. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Du musst es auch von dir sagen können. Der Geist Gottes ist auf mir. Und das ist die Basis. Der Geist Gottes auf deinem Leben, in deinem Leben, um dein Leben. Vom Heiligen Geist. Jesus wurde vom Geist in der Wüste geführt. Ihr seid ein besonderes Volk. Israel wurde vom Geist in die Wüste geführt. Diese Wolkensäule, das war auch ein Bild auf dessen. Der Heilige Geist, weißt du, wo der dich hinführt? In die Wüste. Was das auch immer heißen mag. In die Wüste. So an einsamen Plätzen. Und dann wirst du dort versucht und angefochten. Morgen werde ich darüber sprechen. Zeichen im Leben Jesu. Aber weißt du, bist du Gottes Sohn? Der Teufel wusste nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich sage euch eins. Der wusste nicht, hat keine Ahnung gehabt. Nur der Einzige, der in Gardera, der Besessene, der sagte, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Aber der Teufel wusste nicht. Er musste immer fragen, bist du Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, beweis es. Und Jesus hat sich nicht geoutet, hat mit dem Teufel nicht da diskutiert und sich mit dem Teufel abgegeben. Das ist eine Grundlage. Diskutiere nicht mit dem Teufel. Red nicht mit ihm. Wenn der Teufel dich anficht und dich provoziert, dann sagt, Kollege, es steht geschrieben. Ja, Jesus hat nicht mit dem Teufel diskutiert, hat sich nicht eingelassen. Der möchte rauskriegen, was bist du? Wer bist du? Was für eine Position hast du bei Gott? Was für einen Stellenwert du bei Gott hast? Weißt du, der möchte rausfinden. Und die Söhne des Käfers, du kennst ja diese Geschichte, diese 7 Priestersöhne, die wollten halt bei dem Teufel bei irgendeinem austreiben. Und dann sagen die Dämonen, oder der Dämon, der in diesem Mann war, dann sagen die, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer bist du? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ihr seid möchte gerne. Verstehst du, ihr seid Angeber. Ihr glaubt, dass ihr was Besonderes seid. Deshalb, du musst mit dem Teufel nicht diskutieren. Wer seid ihr? Du musst wissen, ich bin Kind Gottes. So, es ist so wichtig, dass du dieses Gottesbewusstsein hast. Und dann kommt der Teufel, der will dich fertig machen. Zeigt dir dann die Riesen, die festen Städte, uneinnehmbar. Aber wenn du ein solides Fundament hast, wie Josua und Kaleb, dann kannst du sagen, wir werden diese Riesen wie Brot fressen. Wir werden mit denen schon fertig. Macht euch keine Sorgen. Und es ist so wichtig, wenn du an Gott glaubst und das Fundament hast, dann kannst du dem Teufel, dem Riesen, dem Goliath oder wer oder wie die Dinge auch heißen, entschieden entgegentreten und widersprechen und kann sagen, nein, so nicht. Und der Herr, der jetzt Israel in der Wüste begleitet hat und geführt hat, und die hatten eine solide Grundlage. Da war der Moses da, Moses war ein geschult in der Führung Gottes, der hat es gelernt in der Wüste auf den Herrn zu schauen, befragte den Herrn. David war auch so einer, der immer den Herrn befragte, wie geht's weiter, Herr? Und das gibt Kühnheit. Und Josua war auch so einer. Und Kaleb, die lebten mit Gott. Der Herr ist auf unserer Seite, bisher den ganzen Weg, wo wir gewandelt sind. Wir haben die Wunder Gottes gesehen. Und soll jetzt so dem Herrn plötzlich was unmöglich sein? Ist der Herr altersschwach geworden? Du musst deinen Herrn kennen, dich kennen und die Macht Gottes kennen. Und das gibt die Kühnheit. Meine Bibel sagt, seid männlich und seid stark. Du erzählst für Schwestern auch. Seid männlich. Wer Gott dient, an Gott glaubt, Gott vertraut, der wird kühn mit einmal. Wir können sie wie Riesen fressen. Und du musst kühn werden. Deinen Mitmenschen gegenüber. Weißt du, Feiglinge werden das Reich Gottes nicht ererben. Dass du sagen kannst, nein, das mache ich nicht mit. Wort Gottes ist das Fundament. Du weißt vom Wort Gottes, du weißt vom Heiligen Geist, du weißt von der Inspiration, von der Offenbarung. Und da mache ich nicht mit. So wichtig, dass wir ein Fundament haben. Die Gemeinde ist ein Fundament. Und die Gemeinde ist etwas Einzigartiges. Weißt du, nicht die Kirche und nicht die EV und nicht die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nein, die Gemeinde Jesu, wo 230 zusammen versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Gemeinde Jesu. Und er sagt, ich selbst baue meine Gemeinde. Der Herr tut Menschen hinzu und der Herr nimmt Menschen weg. Der Herr ist es. Er lässt sich nicht von Menschen irgendwie Vorschriften machen. Den lassen wir drin, der darf predigen, der darf das machen und der darf jenes machen. Nein, der Herr setzt Leute ein und der Herr setzt Leute ab. Der Herr setzt Könige ein und der Herr setzt Könige ab. Und wir können dem Herrn nicht vorschreiben, bau du die Gemeinde so oder so. Es ist seine Gemeinde. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Jesus sagte, ich habe Gesetz in der Gemeinde, oder Paulus schreibt da, der Herr hat Gesetz in der Gemeinde, Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Der Herr setzt es. Nicht ein Komitee und nicht ein EV. Und Jesus braucht Leute, die ihm vertrauen, und dann wirst du gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Andere Lehren oder irgendeine andere Wahrheit, eine andere Offenbarung. Du hast das Fundament von Gott und du weißt, von wem du gelernt hast. Aber da sind damals so reisende Juden unterwegs gewesen. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst Sabbat halten. Ihr dürft kein Schweinefleisch essen. Ihr braucht zwei verschiedene Geschirre. Verstehst du? Und so lauter Vorschriften. Fundamente. Bleib auf das Wort gegründet. Das Wort ist so einfach, so schlicht, dass sogar Kinder verstehen. Und Kinder verstehen das Evangelium besser wie Erwachsene. Glaub mir das. So. Die Auferstehung Jesu ist ein Fundament. Wer Jesus nicht auferstanden, schreibt Paulus 1. Korinther 15, wäre unsere Predigt vergeblich. Aber Gott sei Dank, Jesus auferstanden. Und das gibt mir Hoffnung und lässt mich weitergehen und weitermachen. Ohne Auferstehung wäre mein Glaube nichtig. Und für uns, ja, wäre alles sinnlos und umsonst. Aber jetzt, weil ich weiß, Jesus lebt, Halleluja. Und weil er lebt, werde ich auch leben. Und jetzt ist der Tod für mich nicht mehr tot, sondern der Lohn der Sünde, das lasse ich hier. Das wird hier abgeschlossen. Jetzt ist der Tod für mich. Und Geschwister, deshalb habe ich gesagt, kannst ruhig verhungern, passiert nichts. Der Tod ist für mich der Eingang in das ewige Leben. Der Tod ist einfach der Eintritt in die Herrlichkeit Gottes mit Jesus Christus. Und wir werden bei ihm sein, alle Zeit und ewiglich. Jetzt seit Jesus gestorben ist, seit Jesus auferstanden ist, ist der Tod die Tür zum ewigen Leben. Nicht was Schreckliches, ich muss sterben. Nein. Seit Jesus stehen wir vor einem völlig neuen Verhältnis oder zu einem völlig neuen Verhältnis zum Tod. Als die Ungläubigen. Für die Ungläubigen, die zittern und wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir kriegen unsere Jugend wieder. Verstehst du, da werden wir jung und frisch und flott. Der Tod ist nicht mehr unser Feind, sondern unser Freund. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende, sondern da fängt erst meine Ewigkeit an. Versteh mal das. Da ist keine Trauer mehr. Da ist nur noch Freude. Da dann lasse ich hier diese Krankheit und diese Armut und diese Hetze und diese Unterdrückung und diese Lüge und den ganzen Stress. Seit Jesu Tod sehen wir den Himmel offen. Da sehen wir eine Stadt von Gott erbaut. Und ich werde nicht vergessen, wo ich so an manchen Sterbebetten war, weißt du, die Leute, wahre Christen, die heulen nicht, die jammern nicht, die freuen sich. Da kommen Vögel, die holen mich ab. Und es waren Engel in einem Falle. Werde ich nie vergessen. Es waren Engel. Diese Vögel, die hier in der Wohnung sind. Und die Fenster waren zu, es war dunkel, abgedunkelt alles und so weiter. Die Vögel sind da, die holen mich ab. Und 3-4 Minuten später war die Person tot. Weißt du, weil wir Jesus haben, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist Bekenntnis des Glaubens. Das sind Fundamente. Und wir müssen und sollen keine Angst mehr haben vom Tod. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes Leben oder Tod, Vergangenes, Gegenwärtiges. Wer kann uns scheiden? Tod, wo ist deine Macht? Sterben. Und das ist für uns Gläubige, Sterben ist unsere Wiedergeburt. Da kommt meine Erlösung zum vollen Tragen. Da kommt meine Belohnung. Wir sind erlöst. Und der Tod kann uns nichts mehr anhaben, ihr Lieben. Das sind Fundamente, die Erlösung richtig zu begreifen. Und wir, deshalb sind wir in der Gemeinde vorbereitet. Weißt nicht nur, dass ich an Jesus glaube. Nein, vorbereitet aufs Sterben, auf die Ewigkeit. Dazu sind wir hier. Dass wir selig heimgehen. Dass wir mutig sind und Kraft haben. Das, was wir noch ertragen müssen, ertragen. Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Auch wenn du umsonst arbeitest, es ist nicht vergeblich. Wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn die Auferstehung dich und mich nicht motivieren würde, hätte ich keine Lust zu gar nichts. Würde ich gleich im Bett bleiben. Ich warte nicht auf den Tod. Aber ich warte auf Jesus. Und der Tod ist die Tür. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn Kinder nach Hause kommen. Ich warte auf meine himmlische Heimat, auf meine Belohnung, auf die Frucht meines Lebens. Weißt du, wir sind nicht Gruftis, die eine Todessehnsucht haben und nachts im Sarg schlafen. Verstehst du? Nein, wir haben eine Hoffnung. Ich muss das eine erzählen. Mein Uropa im Ostpreußen noch drüben. Weißt du, bei uns war die Sitte so zu Hause, der Alte musste seinen Sarg zu Hause haben, wenn es dann soweit war, dass er gleich eingesagt werden konnte. Da gab es nicht Bestatter so wie hier. Und das war noch auf dem Land alles. Und da hat der Opa seinen Sarg gehabt. Und da bin ich oft in diesem Sarg reingekommen. Und der Opa hat immer gesagt, ich passe noch rein. Mit 95 oder 94 Jahren. Immer wieder hat er mal getestet, ob er reinpasst. Aber wir sind keine Gruftis. Weißt du, wir haben Ewigkeitsfreude. Aber das Schöne dabei war, wir lebten mit dem Tod zusammen. Der Tod war ein Teil des Hauses. Vor dem Treppenaufgang, da lag der Sarg für den Opa. Wir wissen, unser Leben ist nicht vergeblich. Wir sehen alles, unsere Arbeit, unsere Kämpfe und so weiter, im Licht der Ewigkeiten. Und dieses Leben ist nur, ein kleiner, ganz geringer Abschnitt zur Ewigkeit. Das jenseitige Leben ist das, was nachher kommt. Die Ewigkeit beginnt hier für uns, ihr Lieben. Und wenn du diese Basis hast, diese Grundlage des Glaubens, dann weißt du, hier fängt meine Ewigkeit an. Nicht erst, wenn ich bei Jesus bin, entrückt bin, auferstanden bin. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Ist vielleicht, du hast sowas vielleicht noch nie gehört und sagst, warum predigst du das? Nein, ich will dir sagen, dass du eine Basis hast für dein geistliches Leben. Gott umgibt mich und nicht erst in der Ewigkeit. Jetzt schon umgibt mich die Ewigkeit. Jetzt. Ich bin hier jetzt erlöst von meinen Sünden und von meiner Vergangenheit. In meinem ganzen irdischen Leben. Ich bin erlöst. Und wenn ich nach Hause gehe, ist nur noch über die Schwelle. Durch Jesu Versöhnungswerk. Und das ist auch eine Basis. Er hat alles getan, hat mich versöhnt. Er hat Frieden gemacht. Ich muss jetzt nur noch warten, bis ich offenbart werde. Nicht, dass bis Jesus sich offenbart, sondern bis ich offenbart werde. Von Jesus selber. Bis ich auferweckt werde. Bis ich in der Ewigkeit bin. Und Gott trägt uns. Gott hält uns. Gott begleitet uns. Und er sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Mit meinen Augen will ich dich leiten, auch im Tal des Todes. Wie heißt es in Psalm 23? Und ob ich schon wanderte im Tal des Todes, fürchte doch kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Ich warte auf die Verheißung. Und deshalb, ihr müsst nicht weinen, wenn unsere gläubigen Geschwister nach Hause gehen. Die sind zu Hause. Du musst eigentlich über die weinen, die zurückbleiben. Denn die haben den Kampf und den Stress. Die müssen noch arbeiten. Die müssen noch leiden. Und die werden noch angegriffen. So. Grundsätze oder Fundamente. Ein Fundament ist, Gottes Wort bleibt. Alles vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich meine nicht nur die gedruckte Bibel, sondern das, was Gott offenbart hat. Durch den Heiligen Geist. Was du in deinem Inneren weißt. Und das Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Das ist deine Basis. Wenn du das weißt, Jesus ist derselbe. Im Leben oder im Tod. Wie auch immer. Er ist immer derselbe. Ob ich jung bin oder alt bin, der Herr ist derselbe. Der Herr, das, was er damals konnte, kann er heute noch. Das ist eine Grundlage. Und deshalb, was er einmal ein Wunder vollbrachte, das kann er immer. Einmal 5000 Leute gespeist, kann er heute noch immer. Einmal Wasser in Wein verwandelt, das kann er immer. Einmal Gebet erhört, das kann er immer. Und das ist schön von meinem Gott zu wissen. Einmal hat er dem David beigestanden und geholfen, den Goliath zu schlagen. Das kann ich auch jetzt. Meine Goliaths. Natürlich muss ich üben. Zuerst mal mit der Maus, dann mit dem Hund, dann später vielleicht mit dem Bären, dann mit dem Löwen und dann erst mit dem Goliath. Weißt du, das von dem Fundamente, wir wachsen im Glauben. Wir nehmen zu. Die Kämpfe sind die gleichen. Ob du jetzt mit der Maus kämpfst oder mit dem Goliath. Kampf bleibt Kampf. Und er muss mutig sein und entgegentreten. So, Gott ist derselbe. Verlass dich auf ihn. Auf ihn kannst du dich verlassen. Und er ist treu. Wie heißt es in 1. Petrus 4, Vers 14? Wenn ihr wegen des Namens Jesu beschimpft werdet, selig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Also, ein Fundament ist, wenn du beleidigt wirst um Jesu Willen, gekränkt wirst um Jesu Willen, verletzt wirst um Jesu Willen, beraubt wirst um Jesu Willen, du sollst preisen und sagen, danke, was ich euch gesagt habe. Für diese bösen Leute danken. Denn das ist der Geist, der bei euch bleibt. Der Geist der Herrlichkeit, der ist immer bei euch. Eine Grundlage ist, die Gegenwart Gottes ist ein Fundament. Gott ist da. Und zwar alle Tage. Zu wissen, Gott ist alle Tage da. Die Herrlichkeit Gottes ist immer da. Auch wenn ich sie nicht sehe, auch wenn ich nicht fühle. Weißt du, die Sonne ist da. Auch wenn ich sie nicht sehe, mal, verstehst du, oder mal vielleicht für Tage und Wochen nicht sehe. Der Herr ist da. Und das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, dass du weißt, Gott ist bei mir. Und Gott führt mich und Gott leitet mich. Und ich lebe in der Ordnung Gottes. Eine weitere Grundlage, die Ordnung Gottes. Wie Gott geordnet hat, wie Gott geführt hat, wie Gott gegeben hat, wie Gott offenbart hat, wie Gott in seinem Wort gelehrt hat. Lebe in der Ordnung Gottes und dann kann dir nichts passieren. Mir ist ganz arg wichtig zu wissen, weißt du, heutzutage haben Leute Angst. Der verflucht mich, der hat einen bösen Blick oder der verzaubert mich oder was auch immer sein mag. Weißt du, es sind so viele Leute, die abergläubisch sind, weil die kommen aus der Welt, aus der Nacht und Finsternis, die verfluchen mich. Und ich sage dir etwas, der Teufel kann dich nicht verfluchen, die Ungläubigen können dich nicht verfluchen. Wenn du in der Ordnung Gottes lebst, kann dir niemand was antun. Ich denke nur an William, der sollte Israel verfluchen. In 4. Mose, Kapitel 23, da soll er verfluchen. Und da heißt es hier, Vers 8, was soll ich fluchen, wenn Gott nicht verflucht? Weißt du, wenn Gott für dich ist, wenn Gott dich nicht verdammt, wer kann dich verdammen? Irgendein Voodoo-Zauberer oder irgendein böser Mensch? Nein, die können reden, die können alle sich zusammenschließen und anfangen zu fluchen. Die können nicht verfluchen. Nein, denn der in dir ist stärker als dort in der Welt. Und da heißt es von diesem Biliam, denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn, von den Hügeln schaue ich und sehe ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert sein. Hast du nicht gehört? Verstehst? Mein Volk soll abgesondert sein. Das Volk wird abgesondert sein und es wird nicht sein wie die Heiden. Das Volk wird abgesondert sein. Weißt du, wenn du für Gott abgesondert bist, Gott dich rausgeholt hat, kann der Teufel dich nicht antasten. Solange Israel nicht abgesondert war, weißt du, so lange ging es ihnen schlecht, aber als sie abgesondert waren, in der Ordnung Gottes lebten, da ging es perfekt. Aber dann, als sie sich wieder nicht abgesondert fühlten, wir wollen auch einen König haben, wir wollen auch einen Tempel haben, wir wollen auch eine Hauptstadt haben. Da sind sie dann belagert worden, betrogen worden und so weiter. Aber solange sie in der Ordnung Gottes lebten, sich vom Geist Gottes leiten ließen, von der Wolkensäule damals durch die Wüste, ging es prima. Fundamente des Glaubens. Deshalb, das sind Dinge, die so dich halten. Das sind Wahrheiten, die dich Kraft geben. Du musst reif werden für diese Wahrheiten, Stück für Stück wachsen. Und deshalb, die ersten paar Jahre in deinem geistlichen Leben sind so wichtig. Und vielleicht hast du viel übersprungen, viel ausgelassen, hast gedacht, so 7 Meilen-Schritte zu nehmen, und jetzt hast du das Gehen verlernt. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du wieder unter Umständen sagst, Herr, ich möchte jetzt von vorne anfangen. Darf ich das? Von vorne, ich fange von vorne an. Von vorne gehorsam sein, in kleinen Dingen. Gott in kleinen Dingen zu gehorchen. Ich gehe wieder auf die Volkshochschule, geistliche Volkshochschule, und lerne wieder das Alphabet von vorne, das 1x1 von vorne. Die ganzen Formeln lerne ich von vorne wieder. Wer Gott richtig dient, der kann auf Gott warten, auf die Gunst Gottes. So viele Dinge, bis die Zeit reif ist. Der muss nichts über Knie brechen. Der muss nichts erzwingen. Es ist so wichtig. Lerne das Alphabet Gottes. Etwas, was ich noch unbedingt weitergeben möchte, was Gott mir gezeigt hat in der Vorbereitung, was so wichtig ist. Weißt du, ich weiß nicht, wie ich das den Übergang schaffe. Weißt Gott, du kannst nicht verflucht werden, aber du kannst böse Geister dir einfangen. Und die meisten Leute, Christen auch, weißt du, sind lieb und süß und nett, aber die fangen Geister ein, Dämonen ein. Gott hat dich erlöst, aber du bist nicht mehr ein abgesondertes Volk. Da ist so viel Mischmasch. Und der Bileam hat nachher einen Rat gegeben, den Balak, den Moabiterkönig. Weißt du, die kriegst du nicht. Da ist Gott mit ihnen. Aber macht ein Fest, ein Kirchweih, und macht ein Fest, und dann sollen eure Mädels darüber gehen, ein bisschen tanzen und was vortanzen und so weiter. Ihr sollt euch vermischen. Und durch Vermischung wirst du sie mit links einnehmen. Und genau das ist es, durch Vermischung nimmt der Teufel mit links seine Kinder, die Kinder Gottes ein. Die passen nicht auf. Ach, das ist so eine Süße und das ist so ein Netter. Der Teufel ist nicht süß und der Teufel ist nicht nett. So, diese Vermischung. Und wir sind ein abgesondertes Volk und wir sollten es bleiben. Verstehst du, nicht mit denen vermischen und mit denen vermischen. Weißt du, es gibt so viele Filme und Musikstücke. Früher haben die Beatles etwas eingebaut. Übrigens in Coca-Cola-Werbung, in Werbespots, sind so Stimmen eingebaut. Verstehst du, du hörst Coca-Cola-Reklame, aber das sind so Untertöne, die hörst du gar nicht mit deinem Ohr. Unhörbar. Also, dass du Appetit nach Cola kriegst. Plötzlich, oh, das würde gut schmecken. Die Beatles haben früher dämonische Musik eingebaut. Wenn du die Platte nach rückwärts abgespielt hast, hast du da ja sowas wie Kauderwelsch gehört. Aber das waren Sprachen aus der Hölle. So, der Teufel versucht dämonisch Leute zu manipulieren, wirft Nebelkerzen da ins Volk Gottes und er denkt, ach, das ist das Licht Gottes. Und viele nehmen das bedenkenlos hin. Der Teufel segnet Werke. Und ich sag dir, die ganzen Filme, die aus Hollywood kommen, aus Indien und China kommen, weißt du, in Indien werden die Filme dem Affengott geweiht. In Singapur, in Hongkong und so weiter, da werden sogar die ganzen Gebäude dementsprechend gebaut, nach ihren Glauben. Dem Drachen oder der Schlange geweiht. Und alles, was du so kaufst, made in China, das ist diesen Dingen geweiht, diesen okkulten Mächten, Fürsten, Gewalten. Schon Christen, bei uns, du musst nicht ein bisschen nach China gehen. Aber ich will nur sagen, der Teufel versucht zu vermischen, dass du nicht ein abgesondertes, reines, koscheres Volk Gottes bist. Mozarts Zauberflöte ist nichts anderes als eine starke Freimaurereinweihung, ein Ritual für Freimaurer. Und was machen die Leute? Die sitzen und ergötzen sich. Und die werden eingeweiht. Dem Teufel geweiht. Weißt du, Freimaurer haben es geschrieben, Freimaurer haben es komponiert und der Mozart und der arme Kerl hat es mit dem Leben bezahlt. Weißt du, dann Mozartstraße überall oder Schillerstraße, beide hängen zusammen hier. Weißt du, die Welt ist voller Dämonen. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Über allem wird gependelt, auch über Medikamente. Verstehst du, da gibt es Prozesse, aber das will man gar nicht wahrhaben. Da wird über so vieles gependelt. Mir ist in Russland passiert, und da ist mir ein Licht aufgegangen, als ich in der Untergrundkirche in Russland gedient habe. Ich habe gedacht, bei diesen Untergrundkirchen ist was, ist die, weißt du, die beten Tischgebet, aber die beten das Tischgebet in Sprachen. Verstehst du, nicht komm, Herr Jesus, segne den Speise. Die beten eine Weile in Sprachen und dann setzen sich hin und essen. Und dann habe ich mal den Bischof dort gefragt, sag mal, was für Sitte, und das waren tausende von Gemeinden, die er dort leitete. Sag mal, was ist das Besondere? Warum betet ihr in Zungen? Sagt er, weißt du, ich bete in Zungen, weißt du, hier ist Radio Tschernobyl nicht weit weg und dergleichen. Weißt du, da ist alles verseucht bei uns. Wir wissen gar nicht, ist die Nahrung gesund oder nicht gesund. Und in Markus 16 heißt es, die da glauben, werden in neuen Sprachen sprechen. Und dann erst weiter steht es, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Gott hat uns gezeigt, wir sind in Russland, wir wissen nicht, was alles, ob die Nahrung gut ist oder schlecht ist. Wir beten in Sprachen und der Herr sorgt dann dafür, dass wir überleben. Bei Minsk, als ich in der Nähe von Tschernobyl mal war, der auch in dieser ukrainischen Gemeinde, die Geschwister beten in Sprachen. Die Untergrundchristen haben in Sprachen gebeten. Und dann bringen sie Erdbeeren. Und dann sagt er, das ist nicht weit weg von Tschernobyl. Und servieren wir die Erdbeeren. Ich habe auch in Sprachen gebetet. Muss ich ehrlich sagen. Denn ich wusste nichts, sind die nicht radioaktiv verseucht? Aber ich lebe ja immer noch. Weißt du, wir wissen nicht, ob das nicht gesundheitsschädlich ist. Vielleicht müssen wir, vielleicht auch bald hier in Deutschland, in Sprachen beten. Verstehst du, es ist alles manipuliert, genmanipuliert und wie auch immer. Alles, was aus USA kommt und nach dem, was die darüber bringen wollen. Deshalb, Geschwister, wir sollen das Sprachengebet nicht zu leicht auf die Schulter nehmen und sagen, das ist nur Spielerei der Pfingstler und Charismatiker. Beten in Sprachen. Weißt du, und ist mir groß geworden. Und ich bete auch in Sprachen, auch beim Essen. Ich bete nicht, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, sondern ich bete für mich persönlich in Zungen. Denn ich weiß nicht, vielleicht ist das Essen versaut. Eine Plastiktüte, Alufolie und wo auch immer eingewickelt ist, das strahlt alles irgendwo ab. Es kann vergiftet sein. Also wenn du nicht versaut, vergiftet, verführt und betrogen und ausgenutzt werden willst, fang an, in Sprachen zu beten. Du verstehst nicht, was du betest. Aber der Heilige Geist bringt es zum Vater. In 1. Korinther 14, Vers 18 sagt Paulus, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Und Paulus hat damals auch bestimmt, verstehst du, die Leute haben dies und jenes ihm vielleicht serviert. Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Er dankt Gott, dass er das kann. Beten in Sprache, in Sprachen. Weißt du, du solltest beten in Sprachen, bevor du dein Internet einschaltest, dein Handy benutzt. Du solltest in Sprachen beten, bevor du den Fernseher einschaltest. Warum sage ich das? Die Christen werden verführt. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das gehört in dieser Kategorie. Du weißt es. Und du weißt nicht, wo die Schlange ist. Weißt du, schwarze Schlange oder bunte Schlange oder welche Schlange auch immer, wo ein Skorpion sitzt. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpionen treten, die da glauben. Und das gehört alles zu diesem, die da glauben, werden in neuen Sprachen reden und dann auf Schlangen und Skorpione treten. Heutzutage gibt es keine Schlangen bei uns, höchstens im Zoo. Aber wir haben geistliche Schlangen. Der Teufel versucht, sich einzuschleichen, zu verwählern. Oder wie auch immer. In die Wohnstube. Weißt du, schon die einfachsten Nachrichten sind versaut, betrogen und verlogen. Und du glaubst ja, es bricht ein Krieg aus. Überall sind Satanisten am Werk. Ob es ARD, ZDF oder wie die ganzen Programme heißen, auch wenn sie staatliche Programme sind. Der Teufel arbeitet auch im Staatsraum. Was glaubst du, unsere Regierung hat Wahrsager. Und die gehen, die beraten sich von den Wahrsagern. Und die machen keine Entscheidungen ohne Wahrsagerei. Die Regierungen, ob es bei Zeiten der Bogart-Nezas oder bei Frau Merkel, die sind voller Dämonie. Deshalb, du musst auch diese Entscheidung, die du als Gesetz bekommst, musst ins Zungen beten. Da wird alles besprochen, durch okkulte Rituale, Zauberrituale gemacht, gependelt. Da wird über alles gependelt. Wie viel, vielleicht erscheint dir das eine und das andere dir als Ulk, aber der Teufel versteht keinen Spaß. Der Teufel versteht keinen Spaß. Wir wundern uns manchmal, warum wir so viele Nervenkranke haben. Und die ganzen Medikamente und so vieles Psychisches, was in unserer Welt passiert, kommt vom Satan. Satan ist, der die Leute durcheinander bringt. Satan ist, der die Leute verwirrt. Über viele Medikamente wurde gependelt. Deshalb, du solltest, bevor du deine Tabletten nimmst, hochhalten und in Sprachen beten, Gott loben und preisen. Und dann kannst du genüsslich genießen. Denn du musst es entzaubern, was verzaubert ist. Und dann kann es funktionieren, kann dir helfen. Selbst die ganze Wissenschaft ist nicht frei von Pendelei. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Herrlichkeit Gottes oder Okkultismus. Und du hast es in der Hand. Du darfst es wissen. Aber die Welt hat einen Hang zum Okkultismus. Sie beten Dämonen an. Sie holen sich dort den Segen ab. Du musst nicht ganz deine Vergangenheit erforschen. Weißt du schon allein, was auf den Tisch kommt? Also, ich habe eine große Lektion, das vor 15, 20 Jahren oder mehr, als ich die Untergrundchristen besuchte. Ich habe gedacht, Mensch, guck mal, was die, wie weit die sind. Und dann, als ich dann über den Fall der Mauer sprach, dann habe ich gesagt, wisst ihr, was in Berlin passiert ist? Die Mauer ist gefallen. Dann sagte er, was? Welche Mauer? Wo ist die eingestürzt? Und dann habe ich ein bisschen erzählt, diese Stadt geteilt war und wie Gott es gemacht hat oder was da passiert ist. Dann, wir wissen es nicht, verstehst? Die haben kein Radio, kein Fernseher gehabt, all diese Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja, hört ihr keine Nachrichten? Nein, sagt der Bruder, wenn der Herr uns was informieren will, dann wird er uns selber informieren. Und du, die haben überlebt. 70 Jahre Kommunismus. Und der Bruder war 28 Jahre im Gefängnis, der mich begleitet hat. Verstehst? Der Herr war ihre Stärke und der Herr war ihre Hoffnung und der Herr war ihre Kraft. So, der Herr wird uns schon sagen. Und die haben Bibeln geschmuggelt, die haben so vieles gemacht und ich habe auch Bibeln mitgeschmuggelt und mitgemacht. Weißt du, und dann musst du es lernen, dich vom Geist Gottes zu leiten. Nicht, was die Leute sagen. Weißt du, bring die Bibel zu dem und dem. Vergiss es, ein Spion, KGB-Mitarbeiter, ein Verräter. Und wie viele Verräter hat man in der DDR gehabt? Verstehst du? Und da musst du vom Herrn selber leiten lassen und sagen, mit dem will ich zu tun haben und mit dem haben wir nichts zu tun haben. Für mich persönlich in Rumänien, da fahren wir in Rumänien, bringen Bibeln, zwei Koffer voll Bibeln und sie wissen wir nicht, wo wir abladen sollen. Aber die Gesellschaft, die uns die Bibeln gegeben hat, die sagt, ihr seid Pfingstler und der Heilige Geist wird euch leiten. Und nur in der Stadt möchten wir, dass die Bibel abgeladen werden. So fahren wir hin und wir sitzen auf dem Marktplatz morgens um 4, 5 Uhr, nein, es war schon hell, 5 Uhr, 6 Uhr, sind im Marktplatz und liegen und schlafen ein bisschen und plötzlich klopft jemand, kommt ihr aus dem Westen? Freilich jeder Dumme sieht es, weil es westliches Auto ist. So, ja, wir kommen aus dem Westen, ob wir nicht mit ihnen mitgehen würden. Da haben wir gesagt, sie haben Tee und wir würden mit ihnen mitgehen. Da sind wir eine kurze Zeit dort und dann sagt jemand, aber ihr könnt hier nicht bleiben, ihr geht jetzt dort und dort und ich bringe euch dort und dorthin. Gut, wir gehen dorthin und ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Verstehst du, vielleicht sind wir jetzt in den Klauen der Securitas geraten. Ich habe schon ein paar Mal gehabt und ich habe zwei Koffer Bibeln im Auto drin. Und wir haben über die Grenze gut geschmuggelt, der Herr hat geholfen. An der Grenze in Weißkirchen sagt noch der Heilige Geist, ich werde sie mit Blindheit schlagen und ihr kommt durch die Grenze. Und die Zöllner sind mit Blindheit geschlagen worden. Die haben uns einfach durchgewinkt, wir mussten nur für Medikamente Zoll bezahlen. Und jetzt sind wir im Land, aber wo lade ich die Bibeln ab? Und dann sagt dieser eine Bruder dann erzählt sie, wir sind Christen und ganz, aber jeder kann sagen, ich bin Christ. Du darfst nicht glauben, ich bin Christ oder nicht Christ. Weißt du, jeder, auch der Teufel kann sagen, ich bin ein Christ. Also das ist noch kein Aushängeschild und sagt noch nichts darüber hinaus. Und dann fahren wir dorthin und dann fahren wir zu dieser Familie, wo da draußen ein Kukurusfeld irgendwo draußen war, fahren wir hin und da sind ein paar Geschwister da. Da sind welche sogar aus Moldawien gekommen. Nur so wird es beschrieben. Und dann machen wir die Tür auf, die beten in Sprachen. Und die preisen Gott in Sprachen. Und als ich das hörte, dass sie in Sprachen beten, dann wusste ich, hier bin ich richtig. Hier kann nichts passieren, die beten in Sprachen. Mit dem himmlischen Geheimdienst. Die beten in Sprachen. Und dann, aber ich sage immer noch nicht, dass ich die Bibeln dabei habe. Dann sagt der Leiter, der Hausvater, hier ist jemand, der kam aus Moldawien heute Nacht zu uns. Und Gott hätte ihm gezeigt, er soll zu uns kommen, er würde heute eine Bibel bekommen. Habt ihr irgendeine Bibel, wenigstens eine für diesen Bruder? Dann habe ich gesagt, komm mal raus. Wir sind rausgegangen, habe ich gesagt, guck mal, ganzen Koffer, nimm den Koffer mit und verschwinde. Und dann fiel er auf die Knie, wo er war und betet wieder in Sprachen und sagt, Gott, ich danke dir nachher, was ich verstanden habe oder was wir verstanden haben. Ich danke dir, ich habe um eine Bibel gebeten. aber du hast mir gleich ganzen Koffer gegeben. Und da hat nur Ade gesagt und ist gleich wieder abgefahren. Es war gefährlich alles, noch Ceausescu-Zeit. Es war gefährlich. Aber ihr Lieben, Geistesleitung passiert nur, wenn du in Sprachen betest. Und es ist A und O für das geistliche Leben, dass du Impulse von oben hast, inspiriert bist von oben, geleitet bist von oben. Wie heißt es in Jesaja 26, Vers 5? Des gerechten Weg ist hell und erleuchtet. Des gerechten Weg. Gott will deinen Weg erleuchten. Du sollst nicht im Dunkeln wandeln. Und deshalb, ich ermutige, für dich privat. Für dich privat, wo du bist. Einfach in Sprachen beten. Und du wirst merken, plötzlich die ganze Astrologie, die ganze Sterndeuterei, das ganze Hokuspokus, die ganzen Horoskope, die wirken nicht mehr. Jetzt wirkt nur noch der Geist. Gott steht über die Sterne, ihr Lieben. Gott ist der Herr über alle Steine. Der Teufel kam, lass die Steine zu Boot werken. Weißt du, der Teufel versucht, die Christen so mit Steine festzumachen. Und dann halten sich an Steine, als wenn die Steine helfen könnten. Nein, halte dich an Gott. Und sei kindlich. Ich verstehe nicht, wenn ich in Sprachen bete, was ich bete. Aber ich weiß, der Heilige Geist benutzt meine Zunge, meine Sprache und meine Gedanken. Und ich erhole und ich entspanne. Ich kann ganz was anderes denken, wenn ich in Sprachen bete. Ich bin bei Gott. Und der Heilige Geist ist der Dolmetscher, der vertritt uns. Der nimmt alle Angst. Ich habe irgendwo in Süddeutschland im Schorndorf gepredigt. Das ist in Schorndorf, das ist bei Stuttgart. Komme abends um 11 Uhr aus dem Gottesdienst raus. Und wie der Zufall will, plötzlich setzt sich ein Vogel nachts bei mir auf die Schulter und schreit. Glaubst du, ich habe Gänsehaut gekriegt. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich bin ja Pfingstler. Und dann habe ich einfach in Sprachen angefangen zu beten. Aber zuerst habe ich Gänsehaut gekriegt. Verstehst du, der Vogel, der fliegt weg und ich scheuche ihn weg. Aber die Angst, die Panik, was ist da los? Und ich bete in Sprachen und die Panik ist gewichen. Du hast Panik, Angst und was auch immer ist, bete in Zungen. Einfach in Zungen beten. Ob du es verstehst oder nicht verstehst, ist einerlei. Du musst nicht verstehen. Der Heilige Geist versteht dich. Und wenn Gott dich versteht, das ist A und O. Also, lass dich erlösen und lass dir die Fundamente legen. Und zwar ganz einfach, A, B, C. Und dass ich in Zungen beten darf und kann, ist es ganz einfach. Ihr habt es schon öfters erzählt. Ich habe das nicht von den Pfingstlern bekommen. Ich habe vom Herrn bekommen. Ich habe gebetet und gefastet. Mir haben Leute ausgeredet, das ist von unten und vom Teufel, bis mir jemand sagte, geh nach Hause, knie dich hin und sag, lieber Heiland, war das von dir, lass es kommen, ist nicht von dir, alles fern. Alles mir fern. Und ich weiß, dass das vom Herrn ist. Preis Gott. Amen. Halleluja. Weißt du, wenn es nichts mehr weiterhilft, dann hilft die göttliche Therapie. Und Therapie heißt auf Deutsch übersetzt, kommt aus dem Griechischen, Heilung durch die Anbetung Gottes. Wenn du Krebs hast und aufgeschwollen bist und nichts mehr läuft, fang an in Sprachen zu beten. Und ich sag dir, da wird der Krebs eintrocknen und aushungern. Gott hat uns die Waffen gegeben, uns ausgerüstet. Wir sollen die Dinge nur gebrauchen zur Ehre Gottes. Und deshalb, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das Erste, was da war, sie haben in Zungen angefangen zu beten, die Urgemeinde, die Christen. Und Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen. Paulus wäre nie die Kleinasien abgegrast, hat nie Kleinasien abgegrast. Weißt du, wo Pergamon ist, Satans Thron. Und gerade dort in Pergamon hat er gepredigt, Gemeinden aufgebaut, weil er in Sprachen gebeten hat. Weißt du, dann hat die ganze Dämonie, der ganze Schmutz, der ganze Dreck hat ihn gar nicht gestört. Der in uns ist, ist stärker. Und das ist der Heilige Geist. Jesus Christus und der Vater. Lass uns aufstehen. Halleluja. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Vater, ich danke dir, dass wir uns erbauen dürfen. Jetzt in Jesu Namen, dass wir dich loben und preisen dürfen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Nicht wie wir gerne sprechen möchten oder was wir gerne sagen möchten. Herr Jesus, und ich möchte meine Geschwister motivieren, wenn sie nach Hause gehen, auf dem Nachhauseweg, unterwegs, wo sie auch immer sind, in ihrer Wohnung allein, in der Einsamkeit, dass sie in Sprachen beben. Da ist der Himmel offen, die Himmelsleiter und die Engel Gottes gehen auf und ab. Herr, und ich wünsche diese Herrlichkeit für meine Geschwister, wenn sie jetzt nach Hause gehen. Lass deine Herrlichkeit über ihr Haus und über ihr Leben sein und erfülle ihre Häuser mit deiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen.